Kükenschreddern ist mit dem Tierschutz vereinbar, urteilte das Oberverwaltungsgericht Münster. Begründung: Die Aufzucht von männlichen Küken sei nicht rentabel. Es geht darum, so billig wie möglich in Massen zu produzieren, ohne Rücksicht auf Ressourcen oder Tierschutz. Natürlich, niemand sieht solche Bilder gerne. Aber seien wir doch ehrlich, an der Fleischtheke haben wir sie vergessen. Psychologen nennen das kognitive Dissonanz. Schlachthöfe und Massenställe sind eben Tabuzonen. Haben wir uns etwa an die regelmäßigen Skandale aus der Massentierhaltung gewöhnt? Auch wenn wir uns darüber verständigen können, Tiere zu züchten, um sie zu essen, müssen wir sie dann auch noch quälen? Um dem schlechten Ruf gegenzusteuern, haben die führenden Handelsketten den Fonds Initiative Tierwohl gegründet. Stolz präsentiert man Musterhöfe und unserem Gewissen ist Genüge getan.
Arndt von Hugo liegt das Tierwohl sehr am Herzen.
Bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr sollen für artgerechte Haltung bereitgestellt werden. Nur wirklich kontrolliert wird es nicht. Matthias Wolfschmidt, Veterinärmediziner und Tierzuchtexperte der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, hält die Initiative Tierwohl für eine reine PR-Aktion.
Wenn man sich vor Augen führt, dass der wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Landwirtschaftsminister von einem Bedarf von 3 bis 5 Milliarden jedes Jahr ausgeht, um die Tiere ordentlich zu halten, sind diese 80 bis 100 Millionen nur etwa 2 bis 3% und deswegen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist eine PR-Aktion, wenn man 100 Millionen Euro in Relation setzt zu den etwa 1,1 Milliarden Euro, die die Handelskonzerne für Werbung ausgeben.
Die Bundesregierung hat ein staatliches Tierwohlsiegel angekündigt, mit dem vermutlich 80% der Tierhalter so weitermachen können wie bisher. Matthias Wolfschmidt hält das Siegel für wirkungslos.
Entscheidend ist die Genusstauglichkeit, die amtlich festgestellte, des Rohstoffs, den die Tiere produzieren. Und der Rest soll möglichst günstig sein. Und deswegen haben unter den bestehenden Bedingungen weder die Handelskonzerne noch die verarbeitende Industrie ein Interesse daran, dass die Tiergesundheit signifikant besser wird.
Antibiotikaresistenzen aus dem Stall, Nitrat durch Überdüngung im Grundwasser, pestizidbelastete Lebensmittel, Artenverlust durch Monokulturen. Solange Gesundheits- und Umweltkosten von Herstellern nicht getragen werden müssen, können sie im Stall und auf dem Feld machen, was sie wollen. Es fällt dann leicht, die Vorteile industrieller Landwirtschaft zu betonen. Es heißt, konventioneller Anbau ist effizienter als Bio. So belegen Studien, dass sich die Produktion der US-Landwirtschaft seit 1970 verdoppelt hat, obwohl sie heute 16% weniger Boden beansprucht und Energie- und Wasserverbrauch deutlich zurückgegangen sind. Erbsenzellen am Ludwig-Thünen-Institut für ökologischen Landbau. Es wird über Ressourceneffizienz umweltfreundlicher Landwirtschaft geforscht. Hier bezweifelt man die Allgemeingültigkeit solcher Studien, die den Vorteil industrieller Landwirtschaft belegen sollen.
Man sieht eben an diesem Beispiel USA, dass eben in den letzten 20, 30 Jahren enorme Produktivitätssteigerungen durch Intensivierung in der Landwirtschaft stattgefunden haben. Deswegen auch der geringere Flächenverbrauch, aber vielleicht der viel höhere Energieeinsatz pro Fläche. Denn wir wissen, dass mit einem Kilogramm Mineraldüngerproduktion ungefähr 1 Liter Heizöl verbraucht wird. Und das sind schon erhebliche Energiemengen, die man dann zusetzt, wenn man so eine Intensivierung vornimmt.
Für ethisches, ökologisches und gesundes Essen gibt es Bioprodukte. Und die vielfältigen Labels sind gesetzlich geschützt. Nur 100%ige Sicherheit können auch sie nicht geben.
Wie in allen Wirtschaftsbereichen gibt es auch im ökologischen Sektor natürlich die Versuchung, insbesondere weil die Gewinnerwartungen dann ja besonders hoch sind, betrügerisch zu handeln. Etikettenschwindel gibt es allemal, aber jenseits der Frage, ob etwas Bio ist oder nicht, das ist dann ja, wenn illegal, gibt es bei der Deklaration der Produkte genau die gleichen Schlupflöcher wie bei allen konventionellen Produkten.
Es bleibt also dabei. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Der mündige Bürger kann ja entscheiden und durch sein Kaufverhalten Druck ausüben, wird immer wieder erklärt. Aber dazu gehört ein gehöriges Maß an Expertenwissen. Und wer hat das schon?